Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ja, herzlich willkommen zu Micro Europa auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Hannes Köhle und heute haben wir für euch einen absoluten Knaller in der Sendung, und zwar eine Welturaufführung im Radio. Es geht um die Komposition Kontraste und Symbiosen zu dem experimentalen Stummfilm Opus 1 bis 4 von Walter Ruttmann aus den 1920er Jahren. Und der Komponist Daniele Martella, der sitzt jetzt neben mir im Studio. Willkommen bei uns.
Hallo.
Ja, die Uraufführung war im Rahmen der Konferenz Farbe im Kopf, von der Wahrnehmung zur Kunst, und die hat Ende September in Tübingen stattgefunden. Veranstaltet wurde das vom Institut für Medienwissenschaft der Uni Tübingen, dem Institut für Augenheilkunde und dem Deutschen Farbenzentrum e.V. Ja, und Farbe ist jetzt ja ein Thema, das sich nicht unbedingt fürs Radio eignet. Aber Farbe kann man nicht nur sehen, sondern auch hören. Und deswegen ist unser Sendungstitel heute Farbe im Ohr. Daniele, du warst ja auch bei der Konferenz dabei und hast quasi den Auftakt gegeben. Was hast du da genau gemacht?
Also ausschlaggebend für diese Idee der Komposition waren, wie du angesprochen hast, die Filme von Walter Ruttmann. Das sind experimentale, abstrakte Filme aus den 1920er Jahren. Die zeigen Formen in verschiedenen Farben, die sich auch bewegen und auch verwandeln, und das Ganze sehr, sehr musikalisch, wenn man sich das anschaut. Und,
aber es ist eigentlich ein Stummfilm
gewesen. Es ist eigentlich, ja, teils. Also es ist ein Stummfilm, zu dem aber auch Musik konzeptioniert wurde, bereits einmal unter anderem von Hans Eisler. Also es sind vier Teile, zu zwei Teilen ist die Musik auch noch da. Zu den anderen Teilen ist die Musik verschollen, wenn es dazu eine gab, aber die Idee war eben, zu diesen Farben und Formen eine neue Musik zu schreiben, die auch das Moment der Farbe und auch der Bewegung reflektiert. Das heißt, die Idee war, dass man einen unmittelbaren Bezug schafft zwischen dem, was man sieht, und dem, was man dann aber auch auf der auditiven Ebene eben hören kann.
Und deine Uraufführung, das war quasi der Auftakt der Konferenz hier in Tübingen.
Genau.
Wie kann man sich das vorstellen an diesem Abend? Wie wurde das gezeigt? War das ein einfacher Film?
Das war, also diese vier Filme, die in 22 Minuten insgesamt gehen, die werden quasi projiziert an eine Wand, an eine Leinwand. Das Publikum sieht das, und davor ist dann ein Orchester positioniert. Und nebendran sind dann eben noch Lautsprecher. Davor steht ein Dirigent, und wenn der Film dann quasi losgeht, wird synchron dazu dirigiert der Dirigent das Orchester, und die spielen dann quasi live zu den Farben und Formen die Musik. Und das Ganze muss natürlich, also die Schwierigkeit besteht darin, dass das Ganze natürlich auch immer synchron läuft zu dem Film. Deswegen arbeitet man mit einem sogenannten Klick. Das heißt, der Dirigent bekommt einen Knopf ins Ohr, und da hört man eben ein Ticken, ein Tick, Tück, Tück, Tück.
Wird ihm da der Takt dann aufs Ohr gegeben?
Wird ihm der Takt aufs Ohr gegeben. Das wird wieder dirigiert, und das ist essentiell notwendig, weil man natürlich bestimmte Akzente natürlich auch setzen will. Und das Ganze läuft natürlich, muss synchron laufen zu den Electronics, die dann wiedergegeben werden. Da ist es so, die kommen zu einem bestimmten Zeitpunkt, die sind an einem bestimmten Zeitpunkt zu Ende. Und da muss natürlich das Ensemble auch zum richtigen Zeitpunkt die Musik spielen.
Und das hat dann auch wunderbar geklappt.
Das hat auch wunderbar geklappt.
Also dem Komponisten hat es gefallen, in dem Fall.
Ja, also mir hat das sehr gut gefallen, ja.
Warum war denn Ruttmann so wichtig? Warum ist das so ein Meilenstein?
Ruttmann ist so eine Art von Pionier des abstrakten, Experimentalfilmes. Es gab noch ein paar andere, zum Beispiel Hans Richter, die auch in der Zeit aktiv waren, aber er gehört sozusagen zu diesen Pionieren dazu, und die hatten so die Idee, zunächst einmal die abstrakte Kunst, die damals sehr populär war, also Stichwort Kandinsky und so weiter, das Ganze in einen Film zu übersetzen. Das heißt, nicht realitätsabbildende Formen sollten zum ersten Mal in Bewegung gesehen werden. Und das war natürlich der absolute Knaller für diese Zeit. Und gleichzeitig war es auch so, dass sich viele von diesen Filmen wiederum auch an musikalischen Gestaltungsprinzipien orientiert haben. Also das heißt, wenn man jetzt sich anschaut, wie lange steht so eine Form zum Beispiel, das ist immer ganz, ganz stark von Rhythmus abhängig, also einem imaginierten Rhythmus. Das heißt, viele von diesen Filmen, die sieht man nur, hört da erstmal nichts, aber die Gestaltung ist ganz, ganz stark abhängig von musikalischen Puls, von Maßeinheiten. Und man sieht es, also diese Filme, auch wenn man keine Musik zunächst hört, strahlt eine ganz, ganz hohe Musikalität aus. Und da ist das Experiment wirklich interessant zu sagen, wir setzen quasi diese bildliche Ebene auch wieder in Musik um.
Also man sieht quasi Musik und du hast dann die Musik dazu komponiert, genau. Oder wie kann man sich jetzt...
Richtig, also ich empfinde diese Filme als sehr, sehr musikalisch. Ob das jetzt jeder so sieht, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich habe diese Filme gesehen und habe sofort eigentlich an Musik gedacht. Also für mich strahlen diese Filme wirklich eine Musikalität aus.
Hat man dann auch so eine Ehrfurcht so ein bisschen, wenn man sowas dann neu komponieren darf?
Ja, definitiv. Also Walter Ruttmann ist ein Monument. War ganz, ganz einflussreich, auch im Hinblick auf die Arbeit von Lotte Reiniger, die die Scherenschnittfilme gemacht hat, im Prinzen von Ahmed. Prinz Ahmed hat Walter Ruttmann die Special Effects gemacht und da weiß man natürlich, man hat es mit einem Hochkaräter zu tun und da möchte man natürlich auch nicht seine Kunst in einen Kontext rücken, der ihm ja nicht würdig ist.
Ja, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir hören da einfach mal rein. Ja. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass deine Komposition jetzt im Radio läuft.
Richtig.
Aufgeregt?
Ja, ich habe schon Gänsehaut.
Dann hört ihr jetzt die Neuvertonung der Lichtspieloper des Filmkünstlers Walter Ruttmann von Daniele Martella. Es spielt das Ensemble Sinfonietta Tübingen unter Dirigent Philipp Amelung. Viel Spaß. Thank you.
Thank you.
Ja, das war sie, die Komposition zu Walter Ruttmanns Lichtspieloper 1-4, Kontraste und Symbiosen von Daniele Martella. Es spielte das Ensemble Sinfonietta Tübingen, dirigiert von Philipp Amelung.
Micro Europa.
Micro Europa.
22 Minuten lang ist das Ding. Ja, und bei der Veranstaltung gab es am Ende, Daniele, richtig langen Applaus. Erzähl uns doch mal, wie fühlt man sich dann am Ende?
Also, wenn der Applaus erklingt, dann fällt einem erstmal wirklich ein Stein vom Herzen.
Ja, tatsächlich, warum?
Naja, weil man die ganze Zeit, natürlich während der Komposition, man kennt so tendenziell die Schwächen, wo könnte es so ein bisschen haken. Man hofft natürlich und bangt die ganze Zeit mit, klappen diese Stellen eben auch. Und man steht total unter Strom. Und dieser Strom, der ist eben erst vorbei, wenn man weiß, okay, der letzte Takt ist gespielt, der Applaus kommt und erst dann kann man eigentlich so anfangen, das ein bisschen zu genießen. Man kann es zwischendurch vielleicht auch hier und da mal, und dann kann man sich zu zwingen und sagen, so jetzt entspann dich mal, das wird schon alles und genieße. Aber man steht im Wesentlichen unter Strom, bis das Ding vorbei ist.
Was mich jetzt natürlich brennend interessiert und unsere Hörer hoffentlich auch, wie geht man so ein Projekt denn an? Also du hast da diesen Film vor dir mit Formen, mit Farben. Wie geht man an so ein Projekt ran? Wie beginnt man da als Komponist?
Also wie gesagt, der Film hat ja erstmal so eine Art Ausstrahlung gehabt. Also er inspiriert, er bewegt irgendetwas. Und dann besorgt man sich den Film, platziert ihn in einer Audio-Software, beispielsweise wie Cubase oder Logic und so weiter. Und dann klimpert man halt ein bisschen am Klavier. Man schaut ein bisschen auf den Monitor, aha, und fängt einfach an zu spielen und merkt dann, aha, hier könnte etwas passen. Und merkt sich dann erstmal vielleicht ein bestimmtes Thema, was man hat. Dann,
also bei dir entsteht sofort eine Melodie im Kopf. Also du setzt dich dann einfach ans Klavier und da ist sofort irgendwas da, weil du dann auf eine Farbe reagierst, auf eine Bewegung, die im Film gerade stattfindet von einem Körper, der durchs Bild fliegt.
Genau, also spätestens nach einer gewissen Zeit ist es dann natürlich so. Also irgendwie, ich kann diesen Übersetzungsprozess nicht unbedingt erklären, aber irgendwann fließt dann irgendetwas und man spielt dann und schaut dann natürlich, wie passt das Ganze dann auch wirklich zeitlich zu dem Bild.
Es gibt in dem Film verschiedene Farbtöne. Ja. Wie setzt man die musikalisch denn um? Wie geht man an so eine Sache ran? Überlegt man sich dann ein Thema für jedes Ding oder für jede Farbe oder ein Instrument, das dann für jede Farbe dominiert, bei jeder Farbe dominiert?
Also das ist auch so ein bisschen die Idee natürlich. Man gibt der Farbe einen Ausdruck. Das ist dann eine Mischung. Auf der einen Seite kann man natürlich rational überlegen, aha, hier verwende ich dieses oder jenes Stilmittel, setze zum Beispiel Konsonanz gegenüber Dissonanz bei dieser oder jenen Farbe oder spiele laut gegen leise, um Farben voneinander abzugrenzen oder auch arbeite mit Klangfarben. Das heißt, welche Instrumente mischen sich zu einem gemeinsamen Klang?
Du hast uns auch ja was mitgebracht, zwei ja. Farbtöne, ein Beispiel, blau gegen beige. Da
genau.
Kann man auch mal reinhören und dann erzählst du mal kurz, um was es da so geht, ja. Was da so, auf was man da unbedingt hören sollte.
Genau.
Also das war im Endeffekt jetzt am Anfang beige und, genau. Und dann blau. Das und war so dein
genau.
Stilmittel.
Und jetzt würde es zum Beispiel wieder beige werden. Und man hat jetzt tendenziell eckige Formen, also etwas scharfkantigeres. Genau. Und so versucht man dann eben diese Ebene der Farbe auf die Komposition runterzuziehen.
Wie ist denn das dann so generell? Also es sind dann ganz verschiedene, viele verschiedene Farben. Gehen dann irgendwann die Ideen aus, die Stilmittel, wie man Dinge umsetzen kann?
Nee, also wie gesagt, ich glaube, das Bild spricht derart, die Bilder sind derart von Ideenreichtum geprägt, dass mir in dem Falle eigentlich hatte ich kein Problem mit Ideen da zu kommen.
faszinierend, weil man hört jetzt auch, das sind schöne Melodien, es hört sich für jemanden oder für mich einfach schön an, es passt alles perfekt. Woher weißt du, dass sich Töne gut anhören, dass sich jetzt so eine Stelle gut anhört? Wie machst du sowas?
Also man hat natürlich eine Erfahrung, auf der man aufbauen kann. Wenn man in den Klavierunterricht geht, dann lernt man natürlich elementare Dinge. Was ist ein Dur-Akkord, was ist ein Moll-Akkord, was sind konsonante Intervalle, eher dissonante Intervalle, und man bekommt dafür ein Gespür.
Also ein dissonanter, das heißt, Intervall hört sich dann eher nicht harmonisch,
genau,
an?
Genau, also beim dissonanten Intervall würde man vielleicht eher zusammenzucken und sagen, das ist nicht wohl klingend. Das wird ja auch viel im Film verwendet, in Horrorfilmen, wenn man ein Gefühl von Unbehagen erzeugen will, man arbeitet viel dann mit solchen Dissonanzen oder mit chromatischen Läufen. Und ja, genau, also das ist eine Tradition, auf der man dann sein Wissen aufbaut, und von dieser Tradition, da versucht man natürlich sein eigenes dann noch etwas mit reinzugeben und versucht das dann in die Komposition reinzubringen. Und ja, vielleicht eine Sache ist natürlich noch wichtig, man muss das Ganze dann natürlich auch, diese Komposition, sei sie jetzt konsonant oder dissonant oder von unterschiedlichen Mitteln geprägt, muss man dann natürlich dann auch vom Klavier in ein Orchester bringen. Das heißt, das ist vielleicht auch noch wichtig beim Kompositionsprozess. Wenn man schreibt, sollte man schon auch immer im Hinterkopf haben, für was für eine Besetzung schreibt man das Ganze. Wie viele Stimmen sollte man schon im Kopf haben, um sie dann auch später auf das Orchester aufzuteilen.
Das bedeutet aber halt, du spielst nur auf dem Klavier,
ja,
und schaffst es von dem Klavier aus, etwas für ein Orchester zu entwickeln.
Genau, also das Schöne ist ja am Klavier, es hat sowohl eine Melodiefunktion, meistens dann in der rechten Hand, aber natürlich auch eine harmonisch-akkordische Funktion, eher dann in der linken Hand. Und bestehen meistens, insgesamt hat man dann so 4 Stimmen und 4, 5 Stimmen und kann die dann natürlich auch an das Orchester weitergeben. Das heißt, das, was tief gespielt wird, gibt dann an den Bass, danach kommt aufsteigend dann das Cello, darüber die Viola, und die Melodie haben dann meistens Violine 1 und 2 geteilt, auch mit der Flöte, die zu hören war. Und die Posaune, die Hörner, die gibt es dann eben, wenn man ein bisschen Action braucht.
Und dann geht es eben an die Aufzeichnung. Dann sitzt das erste Mal das Orchester vor einem. Wie läuft es dann ab? Wie fühlt man sich da? Dann hörst du das erste Mal deine Komposition in voller Pracht?
Ja.
Und du stehst dann da vor einem riesigen Orchester, oder wie sieht es dann aus mit 20, 30, 40 Leuten, Musikern?
Also zunächst muss man natürlich erstmal die Noten, die man im Computer quasi eingibt, das ist eine eigene Notationsform, muss man übersetzen in eine klassische Notation. Das heißt, da gibt es auch entsprechende Programme, und damit arbeiten dann die Musiker.
Und wenn ihr sowas dann produziert, das ist dann aber eher eine kleinere Gruppe, weil du hast ja auch was mitgebracht. So ein kleineres Beispiel in einer kleineren,
ja,
Runde.
Also das Ganze wird dann natürlich
aufgezeichnet wird.
Genau, ja. Das wird dann eben, das spielt dann das Ensemble oder das Orchester. Und natürlich ist es dann auch so, mit den heutigen Mitteln, mit den Techniken, die man zur Verfügung hat, man ist nicht immer 100% zufrieden mit dem, was aufgenommen wird. Und da kann man natürlich im Nachhinein dann wiederum auch mit virtuellen Orchestern unterstützen. Das ist vor allem dann wichtig, klar, wenn ein Budget begrenzt ist und man kann nur so und so viele Musiker eben dafür einkaufen und bereitstellen, dass man dann natürlich für die Größenwirkung auch nochmal im Nachhinein da was machen kann. Und natürlich ist es so, kein Mensch ist frei von Fehlern. Man kann natürlich im Nachhinein dann auch an den Fehlern etwas arbeiten.
Und da hast du eben was mitgebracht, da, ja, hören wir jetzt mal rein. Das ist ja erstmal die Rohfassung quasi.
Genau, das wäre jetzt die Rohfassung.
Ja, was hat man da jetzt gerade gehört? Was war jetzt, ja, besonders wichtig? Was sollte unbedingt nachbearbeitet werden?
Also zum einen ist es natürlich so, dass das Ensemble wirkt ein bisschen dünn. Also da kann man ein bisschen noch an Volumen und Masse hinten dran stellen. Dann hat man gehört, dass der Hornspieler an einer Stelle den Ton nicht getroffen hat. Wie gesagt, wir sind alle menschlich, das passiert. Aber man möchte sowas dann natürlich nicht so gerne auf einer Aufnahme dann später drauf haben. Und da kann man eben auch nachbearbeiten und sagen, man schaut sich an in der Spektralanalyse, wo liegt das Horn und radiert dann quasi diesen Teil aus und ersetzt es dann wiederum durch ein virtuelles
Horn. Und wie es sich dann perfekt anhört, das hast du dann auch mitgebracht und da hören wir jetzt auch mal rein. Ja, und das war jetzt eben voller Volumen, da war alles da und alles ausgebügelt.
Ja, so weit wie es ging. Also man muss natürlich sagen, man kann es nie perfekt hinbekommen, aber man möchte nicht unbedingt auch immer einen perfekten Sound haben, weil man hat es ja auch nicht mit Computern zu tun, sondern eben mit lebenden Musikern und das ist auch was Schönes.
Aber zum Glück gibt es eben auch die technische Unterstützung.
Natürlich,
die dann
die
alles
möchte ich auch nicht missen.
Die dann alles noch ein bisschen bombastischer und genau. Mit mehr Volumen macht. Ja, wir hören uns jetzt einfach mal ein paar Titel an, die du uns mitgebracht hast. Das eine oder andere wird euch vielleicht bekannt vorkommen. Und der erste Titel ist von Richard Strauss, also Sprach Zarathustra. Und das ist eine Filmmusik aus dem Film 2001, A Space Odyssey von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968. Ja, ich würde mal behaupten, das kennt eigentlich fast jeder. Daniele, was ist denn das Besondere an diesem Stück? Warum hast du uns das mitgebracht?
Das Stück wird den Leuten deswegen bekannt sein, weil es sehr, sehr prominent verwendet wurde. Nämlich in 2001, The Space Odyssey von Stanley Kubrick, wie du auch schon gesagt hast. Und mit diesem Stück setze ich mich unter anderem auch wissenschaftlich auseinander.
Das ist nämlich das Interessante bei dir, du komponierst nicht nur, sondern du hast dich auch dazu entschieden, das, die ganze Geschichte wissenschaftlich, also Filmkomposition wissenschaftlich zu betrachten und bist da ja auch Doktorand hier an der Uni Tübingen. Mit was beschäftigst du dich jetzt eben genau?
Also im Grunde genommen beschäftige ich mich mit der Verwendung von klassischer Musik in der Werbung und schaue mir dann an, wie die, in welcher Form die verwendet wird, was für Konnotationen die Musik mit sich trägt und wie diese Konnotationen oder Assoziationsgehalte erzeugt werden. Und gerade bei diesem Stück, bei Also sprach Zarathustra, wenn man das hört, denken die Leute immer automatisch an große, weite Welten, ans Weltall, an fliegende Raumschiffe, an Slow Motion. Und das kommt eben dadurch, dass dieses Stück so prominent in diesem Film verwendet wurde. Und wenn man sich dann mal im Vergleich dazu anschaut, was hatte eigentlich der Komponist, also in diesem Falle Strauss, für eine Intention damit, dann unterscheidet sie sich dann eben doch relativ stark. Also zur Erklärung, dieses Werk, also sprach Zarathustra, heißt nicht aus Zufall so, sondern es ist eine symphonische Dichtung eben auf das gleichnamige philosophische Werk von Friedrich Nietzsche. Was eben auch in abstrakter Form so ein bisschen unterschiedliche Entwicklungsstadien des Menschen behandelt. Das wird in dem Film aufgegriffen. Allerdings natürlich gab es damals noch nicht diesen Science-Fiction-Bezug. Und wann immer wir heute daran denken, ist dieser Science-Fiction-Bezug da. Und das gibt es ganz, ganz häufig im Film, also auch in Parodien. Zum Beispiel in Wall-E ist das Ganze prominent vertreten, aber natürlich ironisch. Da sind die Menschen eben, haben sich nicht nach vorne entwickelt, sondern sind quasi degeneriert. Das sind diese pummeligen Menschen, die eigentlich nicht mehr laufen können und nur noch konsumieren.
In ihrem Raumschiff durch die Gegend fliegen.
In ihrem Raumschiff durch die Gegend fliegen, genau. Und davon macht dann eben auch die Werbung Gebrauch. Also Nivea hat das sehr, sehr prominent in einem Clip verwendet gehabt, wo so ein kleines Baby gezeigt wurde. Es macht den ersten Schritt, den ersten Entwicklungsschritt und schaut nach oben in die Sterne. Also hat man auch da wieder den Science-Fiction-Bezug, auch stilistisch. Man arbeitet mit Lens-Flares, etwas, was man von den heutigen Science-Fiction-Filmen kennt, bei J.J. Abrams, Star Trek und so weiter. Der hat das ja stilistisch etabliert. Und meine These ist so ein bisschen, wenn ein Werbeclip klassische Musik nutzt, dann muss er um die Konnotationspotenziale wissen und die sind ganz, ganz häufig von Film geprägt.
Also das heißt, die nehmen dann bewusst die Musik, um diese Stimmung auch nochmal zu unterstreichen, zu erzeugen.
Genau.
Wenn es eben im Weltraum spielt, dann ist so ein Stück einfach dankbar.
Genau. Und diese Inhalte müssen sich dann sowohl narrativ als auch im Bild wiederfinden, widerspiegeln, um dann wirklich auch beim Zuschauer und Zuhörer dann auch ein Verständnis zu erzeugen.
Ja, wir sprechen gleich weiter. Davor spielen wir eben Musik und zwar einmal von Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life und von Chopin, die Nocturne, Opus 20 in Cis-Moll, auch aus einem Film und zwar Der Pianist und dieses Stück wird gespielt von Lee Yun-di und dann reden wir gleich darüber, wie du eigentlich zu dem Beruf gekommen bist, des Film- und Werbekomponisten. Ihr hört Radio Mikro Europa.
Thank you. some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Right,
some of us gotta live as well, you know. Alright, oh, it's a lot. Let's get this place up there.
Right,
change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for all this rubbish? Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
Ja, always look on the bright side of life. Ihr hört immer noch Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Und zwar eine ganz besondere Sendung. Wir hatten vorhin eine Uraufführung im Radio von unserem Komponisten Daniele Martella. Daniele, wir haben vorhin viel darüber gesprochen, wie du vorgehst, wenn du ein Lied komponierst. Was mich jetzt interessiert, wie bist du eigentlich auf diese ganze Geschichte gekommen? Bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, Mama, ich werde Filmkomponist, Film- und Werbekomponist, oder wie lief das ab?
Na, das kann man immer schwer in einem oder in wenigen Sätzen erklären. Ja, wie viele Kinder wird man natürlich irgendwann an die Musik rangeführt. Das war bei mir im Alter von 6 Jahren der Fall. Da hat mein Vater, der arbeitet bei der Lufthansa, und der hat dann mal eine CD gehabt, die gab es damals in der First Class, und ich habe mir diese CD damals angehört, und das weiß ich noch, die Nummer 4 damals von diesem,
also
von
CD, eine CD. Titel 4.
Genau, Titel 4, das war eben von Beethoven, das für Elise, und das hatte ich gehört gehabt und habe sofort gesagt, das will ich spielen. Und bin dann meinen Eltern so lange wahrscheinlich auf die Nerven gegangen, bis sie gesagt haben, ja gut.
Ja, normalerweise ist es doch so, dass sich Eltern sofort freuen. Ach, mein Kind möchte Klavier spielen.
Das haben
sofort.
Sie auch bestimmt. Genau, und da fing das an, und dann habe ich darauf auch immer darauf zugearbeitet, ich möchte dieses Stück spielen, habe das dann auch irgendwann geschafft.
Du hast dir das selber beigebracht?
Nein, also schon mit Klavierunterricht. Mit Klavierunterricht. Okay. Also die haben mir dann den Unterricht finanziert und auch das Klavier, das was großartig war, wofür ich sehr dankbar bin. Und das habe ich dann eine Weile gemacht. Mit 13 habe ich dann wieder aufgehört. Dann ist dann vielleicht sind die klassischen Instrumente nicht mehr so ganz cool, ne? Hab dann so ein bisschen Gitarre vor mich hingespielt und war dann erstmal eine lange Zeit, wo dann überhaupt nichts mit Musik war. Und dann bin ich dann irgendwann wieder dort reingekommen. Und auch besonders prägend, was diese klassische und die Klaviermusik anging, war eben der Chopin, den wir vorhin auch gehört haben, dieses Nocturne 20, was auch im Pianisten vorkommt. Und ich habe mich so ein bisschen wieder neu verliebt in die klassische Pianospiel und vor allem Chopin mit seiner Ausdrucksvielfalt. Und damit bin ich dann wieder quasi rangekommen an die Musik. Glücklicherweise paarte sich das Ganze dann auch noch mit einem Projekt hier an der Universität Tübingen. Also ich habe hier ja meinen Master in Medienwissenschaft gemacht und da gab es dieses wunderbare Projekt, wo wir einen mit Frau Marschall unter anderem und Herrn Kurt Schneider und Radha Bieberstein. Die
Professorin am Institut für Medienwissenschaft.
Ganz genau. Die haben nämlich einen Dokumentarfilm gemacht mit diesem Master über die Scherenschnittkünstlerin Lotte Reiniger, wo ich auch den Herrn Ruttmann wiederum herkomme, weil die ja wie gesagt zusammengearbeitet haben.
So hängt das Ganze dann zusammen.
So hängt das Ganze zusammen. Und da gab es dann eben diesen Fall, die brauchten dann Musik. Ich habe mich mit dem Cutter Walter Freund ganz gut verstanden und der hat mir dann quasi einen Ausschnitt gegeben, wo ich dann einfach mal versucht habe, die Musik zu schreiben und wunderbarerweise haben die Musik dann auch genommen in diesem Film. Das gab es dann auf DVD.
Und dann habe ich Feuer gefangen
und mit dieser DVD bin ich dann quasi als Portfolio nach Schottland gegangen. Da gab es dann auch nochmal einen Master für Filmmusikkomposition, habe mich damit dann beworben und bin dann dort dadurch eben wirklich professionell dann an die Musik, an die Filmmusikkomposition gekommen. Bin dann wieder zurückgekehrt, arbeite hier mit bestimmt mit in verschiedenen Projekten und mache halt nebenbei auch noch meine Doktorarbeit.
Super. Ja, Daniele, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Das war es jetzt nämlich von uns hier bei Radio Mikro Europa. An den Reglern saß Fabian Schaller, Redaktion hatte Ulrich Hägele, mein Name ist Hannes Köhle. Ja, und Daniele, gibt's denn noch was von dir?
Ja, ich möchte mich noch bedanken. Und zwar natürlich ist so ein Projekt, da arbeiten immer viele Leute dran mit. Und ich wollte einfach nochmal meinen Dank aussprechen, vor allem an Frau Marschall, die das Ganze ideell und auch finanziell unterstützt hat, von Anfang an mir da sehr, sehr viel Vertrauen gegeben hat. Und natürlich möchte ich mich auch noch bei Herrn Amelung sehr, sehr bedanken, der das wirklich zauberhaft gemacht hat, die ganzen Proben und auch das Dirigieren. Vielen Dank dafür. Und zuletzt natürlich auch bei den Rechteinhabern, die mir das Bildmaterial auch zur Verfügung gestellt haben. Sprich, das sind einmal Herr Drösler vom Filmmuseum München und auch bei Frau Riel möchte ich mich bedanken, die nämlich die Tochter ist von dem Walter Ruttmann, die heute noch lebt und natürlich auch für ihren Vater schwärmt, also was ich sehr gut nachvollziehen kann.
Ist natürlich wichtig, dass wir sie auf jeden Fall erwähnen. Ja, wenn ihr jetzt auch noch mal mehr über Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Meldet euch auch gerne bei uns auf Facebook. Und Daniele, eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben heute über Farbe im Ohr gesprochen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
Meine Lieblingsfarbe, da werde ich meistens für verlacht, ist lila.
Und warum lila?
Ich kann es nicht erklären. Ich mag die Farbe einfach. Das ist es ja. Wir können unseren Bezug zur Farbe nicht rational erklären. Es ist eine Emotion, die da ausgestrahlt wird. Und für mich ist, warum auch immer, lila einfach schon lange Zeit meine Lieblingsfarbe.